Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich begrüße Sie zur 9. Vorlesung von Kritik der reinen Computation für den 22. Januar 2021. Zum Ende der letzten Vorlesung habe ich die Konturen zweier Problemfelder angezeichnet, nämlich, wie Sie sich erinnern, waren dies einerseits das Problem, wie Überproduktion vermieden werden kann und damit zusammenhängt, wie eine sinnvoll geplante gerechte Wirtschaft jenseits der Marktlogik operieren könnte und andererseits die Frage nach Filterungsprozessen in sozialen Netzwerken und daran anschließend noch allgemeiner formuliert die Frage, wie soziale Netzwerke gerecht und nicht ausbeuterisch organisiert werden könnten. In dieser Vorlesung werde ich mich langsam herantastend mit dem ersten Problemfeld befassen. Bevor ich damit anfange, jedoch eine Bemerkung zur letzten Vorlesung, in der mir die Verbindung zwischen Anfang und Ende nicht so richtig gelang. Wir erinnern uns, ich begann mit der Zerstückelung der Arbeit nicht mehr in Arbeiterinnen und Fabrikbesitzerinnen mit unterschiedlichen Rollen, wie zur Zeit der Aufklärung, sondern dass im Zeitalter der maschinell-elektronischen Computation auf Siliziumbasis die Arbeitsteilung beim Individuum, bei der Einzelperson keinen Halt mehr macht, sondern sie zunehmend auflöst. Menschliche Operatorinnen zerfielen wie Fraktale zu Gefügen maschinell abstrakt algorithmischer Operatoren, die damit nicht nur von raumzeitlich sozialen Kontexten wie die Manufaktur losgelöst wurden, sondern auch in Bereiche der Nichtarbeit, der Muße, Erholung, Unterhaltung und des Konsums vordrangen. Über die Geschichte des Films als Messmedium, der diese Zerteilung menschlicher Arbeit und Operationen vorantrieb, hätte ich bei der aktuellen digitalen Zerstückelung durch Sensoren und ständig präziser werdende Messverfahren, die miniaturisiert und verbilligt in allen Lebensbereichen vordrangen, landen müssen. Doch habe ich mich stattdessen in den abstrakteren Gefilde der Algorithmen und Protokolle verehrt. Sind es doch diese Felder, die mehr Computation und weniger Messung sind. Der Bereich der Messung, das heißt der Digitalisierung, ist jedoch stets mitzudenken. Erst durch die Möglichkeit, verschiedenste Arbeitsschritte und Operationen durch Sensoren zu messen, wie schnell, wie oft, von wo bis wo etc., kann man mit solchen Operationen dann auch rechnen. Arbeit wurde sozusagen zum Input algorithmisch organisierter Produktionssysteme. Dies zeigt sich am direktesten etwa in der Gig-Ökonomie, bei der Gamifizierung von Lieferdiensten, in den Amazon-Logistikzentren oder bei der sogenannten Mikroarbeit im Rahmen etwa von Amazon Mechanical Turk im Homeoffice. Darüber hinaus sind wir heutzutage mit der Zerteilung und Analyse menschlicher Performance so weit, dass mit maschinell-algorithmischen Verfahren sogar Gesichtsausdrücke und ihre unbewussten Regungen erfasst werden können, die angeblich Hinweise für in Einstellungsverfahren als relevant erachtete negative Charaktereigenschaften einer Bewerberin liefern können. Weniger direkt betrachtet werden auch beim Konsum in sozialen Netzwerken oder beim Interagieren im World Wide Web allgemein, meist durch die sogenannten Cookies, sämtliche Interaktionen durch Eingabemittel wie die Tastatur, die Maus, das Touchscreen, das Mikrofon und beim Smartphone darüber hinaus etwa durch die Kamera, die Beschleunigungssensoren und das GPS-Modul abgreifbar und damit für die Datenanalyse verwertbar. Nun habe ich bereits in der 6. Vorlesung zur Wertabspaltungskritik bemerkt, dass es nicht alleine die Messung ist, die zum Kapitalismus führt, sondern erst das Korrelieren des Gemessenen mit anderen Messdaten bzw. Waren über die Geldform. Erst die Möglichkeit, das Gemessene über die Geldform auszutauschen, also abzukaufen oder zu verkaufen, bringt das Ganze in die Maschinerie der Kapitalvermehrung Geld, Ware, Mehrgeld. So sind wir nun wieder beim Problem der heutigen Vorlesung angekommen, dem Vermeiden von Überproduktion und damit zusammenhängend die Frage nach einer gerechten Wirtschaft jenseits der Marktlogik und die maßgebliche Rolle von Computation bei diesem Vorhaben. Dabei beginne ich wieder einmal mit historischen Kontexten. Als der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler Ludwig von Mises 1920 im Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik seinen Artikel »Die Wissenschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen« veröffentlichte, war der Sozialismus nicht nur in Berlin, sondern auch in Wien, wo Mises wohnte und arbeitete, auf dem Siegeszug. Im ersten Jahr der Weimarer Republik 1919 bestanden 45% der Reichstagsversammlung aus Sozialisten, was sich dann bekanntlich besonders seit der Weltwirtschaftskrise 1929, zumindest in Deutschland, schlagartig änderte. Während es in den Vereinigten Staaten mit dem New Deal in den 1930er Jahren zu mehr staatlicher Regulation und Solidarität kam. Mises Artikel im Jahr 1920 war also ganz unzeitgemäß, weil er die Sozialisten nicht nur als Utopisten bezeichnete, sondern diese vorwarf, das Ökonomische zu vernachlässigen. Dabei kritisierte er nicht nur Marx und Engels, aber vor allem Otto Neuraths Theorie der Naturalwirtschaft, die laut Mises, ich zitiere, unüberwindbare Schwierigkeiten, Ende Zitat, widerfahren wird. Dazu zitiere ich nun eine längere Passage. Man denke an den Bau einer neuen Eisenbahnstrecke. Soll man sie überhaupt bauen? Und wenn ja, welche von mehreren denkbaren Strecken soll gebaut werden? In der freien Verkehrs- und Geldwirtschaft, medienwissenschaftlich ist es hier interessant, dass das, was später Marktwirtschaft genannt wird, hier Verkehrswirtschaft heißt. In der Verkehrs- und Geldwirtschaft vermag man die Rechnung in Geld aufstellen. Die neue Strecke wird bestimmte Gütersendungen verbilligen und man vermag nun zu berechnen, ob diese Verbilligung so groß ist, dass sie die Ausgaben, die der Bau und der Betrieb der neuen Linie erfordern, übersteigt. Das kann nur in Geld berechnet werden. Durch die Gegenüberstellung von verschiedenartigen Naturalausgaben und Naturalersparungen vermag man hier nicht zum Ziele zu kommen. Wenn man keine Möglichkeit hat, Arbeitsstunden verschieden qualifizierter Arbeit, Eisen, Kohle, Baumaterial jeder Art, Maschinen und andere Dinge, die Bau und Betrieb von Eisenbahnen erfordern, auf einen gemeinsamen Ausdruck zu bringen, dann kann man die Rechnung nicht durchführen. Die wirtschaftliche Trassierung ist nur möglich, wenn man alle in Betracht kommenden Güter auf Geld zurückzuführen vermag. Gewiss, die Geldrechnung hat ihre Unvollkommenheiten und ihre schweren Mängel, aber wir haben eben nichts Besseres an ihre Stelle zu setzen. Für die praktischen Zwecke des Lebens reicht die Geldrechnung eines gesunden Geldwesens immerhin aus. Verzichten wir auf sie, dann wird jeder Wirtschaftskalkül schlechthin unmöglich. Ende Zitat. Nicht nur das Geld, sondern die Preisbildung durch den freien Marktverkehr sind maßgeblich für jede wirtschaftlich sinnvolle Berechnung. Preise gäbe es nur durch Austauschverhältnisse, die auf Eigentum beruhen. Ich zitiere wiederum Mises: Wenn die Kohlegemeinschaft an die Eisengemeinschaft Kohle liefert, kann sich kein Preis bilden, es wäre denn, die beiden Gemeinschaften seien Eigentümer der Produktionsmittel ihrer Betriebe. Ende Zitat. Ich fasse kurz zusammen. Um die Frage, ob sich der Bau einer neuen Eisenbahnstrecke wirtschaftlich lohnt oder nicht, ökonomisch sinnvoll berechnen zu können, argumentiert Mises, sind nicht nur Geld und Preise, sondern ist damit zusammenhängend ein freier Markt, in dem durch den regen Tausch von Eigentum Preise gebildet werden, notwendig. Hier liegt der Streitpunkt also noch bei der Frage, ob ein zentraler Plan im Sozialismus und Kommunismus, der ohne Markt Preise und Eigentumsverhältnisse operieren möchte, berechenbar wäre oder nicht. Dies wird spätestens 15 Jahre später von Friedrich von Hayek präzisiert. Hayek, der nicht nur in Wien aufwuchs und studierte, sondern im Ersten Weltkrieg diente, war nach eigenen Angaben Sozialist und Anhänger der Planwirtschaft, bis er sich 1922 als 23-Jähriger mit Mises Monographie Die Gemeinwirtschaft – Untersuchungen über den Sozialismus auseinandersetzte und dadurch zum vehementesten Kritiker der Methode des Sozialismus, nicht des Ziels, wie er es formulierte, und zum Verfechter des freien Markts wurde. 1974 bekam er dafür den Wirtschaftsnobelpreis. Ende der 1970er Jahre beginnt der Siegeszug des Neoliberalismus durch die Politik von Margaret Thatcher und Ronald Reagan. Spätestens mit dem Zusammenbruch des Realsozialismus, Sowjetunion und den Verbündeten Staaten Ende der 1980er Jahre war dann der Triumph der freien Marktwirtschaft endgültig besiegelt. Seit der Finanzkrise 2008 und auch mit der noch nicht bestandenen Corona-Krise scheint die Kritik am Kapitalismus und an der freien Marktwirtschaft immer mehr an Gewicht zu gewinnen. Doch nun zurück zu Hayek und die 1930er Jahre. Als Hayek 1935 mit dem Sammelband Collectivist Economic Planning, Critical Studies on the Possibilities of Socialism, einer der frühesten Kristallisationspunkte seines Angriffs, herausgab, war er seit 4 Jahren Professor für Wirtschaftswissenschaft und Statistik an der London School of Economics. Im Sammelband waren auch 2 Kapitel aus seiner Hand dabei. Hayek kritisiert darin nicht nur den Sozialismus, sondern darüber hinaus auch aus seiner Sicht strukturell verwandte Versuche der Regulation und Planung in kapitalistischen Systemen. Allen voran meinte er wohl den sogenannten New Deal der 1930er Jahre, womit die US-amerikanische Regierung die verheerenden Effekte der Weltwirtschaftskrise 1929 entgegenwirken wollte. Dazu schrieb er: "The world of today is interventionist chaos." Ende Zitat. Hayeks Argumente im Zuge der sogenannten Socialist Calculation Debate, um die Debatte auch hier mal beim Namen zu nennen, war jedoch etwas klüger strukturiert. Einerseits schwächte er Mises These, dass die Wirtschaftsrechnung im Sozialismus durch das Fehlen eines Marktes und der Preisbildung nicht möglich wäre, indem er das Argument verschob. Auch wenn es möglich wäre, und hier zitierte er auch einige theoretisch-mathematische Arbeiten, etwa von Fred Manville Taylor oder Enrico Barone, und dann später gegen Ende des Jahrzehnts kamen hier die Arbeiten von Oskar Lange und Aber Lerner hinzu. Also auch wenn es theoretisch-mathematisch möglich wäre, einen zentralen Plan zu jedem gegebenen Zeitpunkt auszurechnen, angesichts der schwierigen Aufgabe innerhalb der komplexen Bedingungen einer großen modernen Gesellschaft, die limitierten Ressourcen zwischen einer Unmenge an konkurrierenden Zwecken und Zielen zu verteilen, sei es zu bezweifeln, dass dieser Ansatz bessere Resultate als jene des kompetitiven Kapitalismus erzielen würde. Es war darüber hinaus die Idee eines Gesamtplans, der von einer zentralen Stelle aus die Prozesse einer Wirtschaft regulieren, kontrollieren und steuern soll, die Hayek kritisierte, vor allem wenn dieser Plan, wie seine Befürworter propagierten, auf Rationalität und Berechnung zu begründen ist. Es wäre eine Frage der Ethik, aber keine der rationalen Wirtschaftswissenschaft. Der freie Markt hingegen würde dezentral und damit effektiver operieren. In einzelne Firmen und Unterfirmeneinheiten, die gegeneinander in einem Markt konkurrieren, zerlegt, wäre das Metaproblem der Planung eine Ansammlung kleinerer Probleme der Ingenieurswissenschaften, die sich dann nur noch am Preis der Ressourcen und der Optimierung des Profits richten müssten. 1945 legt Hayek nochmals mit The Use of Knowledge in Society nach, worin er weniger antisozialistisch argumentiert, sondern sein Argument der Dezentralisierung verstärkt, den Begriff der Information einführt und schließlich das Ganze als Frage des Designs von Anreizen deklariert. Ich zitiere: "The problem is precisely how to extend the span of our utilization of resources beyond the span of the control of any one mind. And therefore, how to dispense with, verzichten auf, the need of conscious control and how to provide inducements, Anreize, which will make the individuals do the desirable things without anyone having to tell them what to do." Ende Zitat. Mir erscheinen hier 2 Punkte besonders kritisch. Erstens die Absage an die Fähigkeit des Individuums, Sachverhalte zu verstehen und zu beurteilen. Und zweitens der Vorschlag, die unfähige Produzentin und Konsumentin durch gezielte Anreize auf individueller, dezentraler Ebene zu steuern. Wobei die Anreize derlei gestaltet sein müssen, dass sie den Konkurrenzkampf und den Wettbewerb des freien Marktes fördern. Dabei versteht Hayek das Preisbildungssystem und den freien Markt als einen Mechanismus, um Informationen zu kommunizieren. Wie der Medien- und Organisationswissenschaftler Armin Beverungen bemerkte, wird diese Geschichte spätestens hier mit der Idee vom Markt als Informationsprozessor auch für Medienwissenschaftlerinnen einschlägig. Beverungen bezieht sich dabei auf die Wirtschaftshistoriker Edward Nick Kahn und Philipp Mirowski, die Hayeks Geist in den Wirtschaftswissenschaften bis in aktuelle Forschungen im Bereich des sogenannten Marktdesigns ausfindig machten. Marktdesign ist eine ökonomische Disziplin, die sich mit dem ingenieurmäßigen Design von Marktprozessen im Hinblick auf zuvor festgelegte Ziele befasst. Alvin Roth und Lloyd Shapley erhielten 2012 für die Theorie stabiler Verteilungen und die Praxis des Marktdesigns den Wirtschaftsnobelpreis. Dabei ist das Ziel, Institutionen und Marktinformationssysteme derlei auszugestalten, dass sie Verhaltensanreize für individuelle Marktteilnehmer zeitigen, und zwar in der Art und Weise, dass sie die übergeordneten Ziele der Marktdesigner einhalten. Als gängige Ziele fungieren natürlich Profitmaximierung, Liquiditätsmaximierung, Kostenminimierung etc. Nach Nikar und Mirowski sei die Wirtschaftswissenschaft heutzutage nicht mehr eine Fachdisziplin, die die grundlegenden wirtschaftlichen Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten in einer Gesellschaft untersucht, sondern Ökonominnen sind zu Marktingenieurinnen, das heißt zu den Designerinnen solcher Gesetzmäßigkeiten geworden. Als Medienwissenschaftler und Archäologe, der sich mit diesen Zusammenhängen vorerst nur oberflächlich befassen konnte, verspüre ich den Drang, dies alles nochmals gründlich zu untersuchen. Doch würde dies den Rahmen dieser Vorstellung natürlich sprengen und wäre auch so schnell nicht realisierbar. So bleibt mir nichts anderes übrig, als das bis jetzt von mir Dargestellte stehen zu lassen und mit der anfangs gestellten Frage nach einer sinnvoll geplanten, gerechten Wirtschaft, die jenseits der Marktlogik operieren würde, zu synthetisieren. Ich halte fest, indem ich die Ideengeschichte der Debatte um die Wirtschaftsrechnung im Sozialismus ausgehend von der Kritik Ludwig von Mises verfolgt habe, bin ich auf eine Vielfalt neuer Problemfelder und medienhistorischer Kontexte gestoßen, die die aktuellen Fragen, wie Computation auch antikapitalistisch eingesetzt werden könnte, aufwerfen. Nicht nur wäre hier zu überprüfen, ob Otto Neuraths Naturalwirtschaft mit aktuellen Technologien der Informationsübertragung und Berechnung zu realisieren wäre, sondern auch die erwähnten mathematischen Lösungen von Oskar Lange, Aber Lerner und anderen wäre hier medienarchäologisch sozusagen zu verfolgen und zu überprüfen. Es gibt Hinweise, dass in den späten 1960er Jahren, als Lange nach seinem Exil in den USA wieder in Polen einwanderte, er dort sein mathematisches Verfahren auch in reale Hardware implementierte. Dies und vieles mehr wäre medienwissenschaftlich zu erforschen und einzuordnen. Die ganze Debatte müsste beispielsweise mit anderen Zusammenhängen der Geschichte, Archäologie und Genealogie von wirtschaftlichen Medien der Berechnung, Optimierung, Organisation und Kontrolle der Warenproduktion, Zirkulation und Konsumption verschränkt werden. Etwa wie sich die in der letzten Vorlesung erwähnte Methode der Arbeitsanalyse durch den Film, später vor allem seit den 1960er Jahren durch die Verbreitung der Kybernetik, dem sogenannten Operational Research oder der System Dynamics, Systemdynamik, in den Organisations- und Management- und Wirtschaftswissenschaften erweiterte. Und wie sich hier unabhängig davon als Reaktion auf die beschriebene Socialist Calculation Debate verschiedene Kontexte entfalteten, die alle mit der Frage, wie Ressourcen sinnvoll organisiert und berechnet werden können, zusammenhängen. Lassen Sie mich abschließend noch einmal zu Hayek und dem Marktdesign kommen. Wenn Informationssysteme, die wirtschaften und Profit erzielen, etwas mit Märkten zu tun haben bzw. als Märkte betrachtet werden können und wenn darüber hinaus Ökonominnen heutzutage in Kollaboration mit Programmiererinnen, Informationsingenieurinnen, Juristinnen etc. alles nicht nur in Waren, sondern in kompetitive Marktsysteme umgestalten, dann bedeutet das einmal mehr, Alternativen zum Markt zu fabulieren. Was sind also historisch betrachtet Alternativen zu freien Märkten, die mit Preisen und dem Prinzip des Privateigentums operieren? Wie würde zum Beispiel ein Bazar, ein Theater, ein Festival oder ein Forum als Informationssystem fungieren? Und gäbe es bestehende oder vergangene Systeme, die solche alternativen Architekturen und Strukturen auch im Sinne einer Institution aufweisen? Wenn Märkte durch abstrakte, von störenden Kontexten gereinigte Orte des Tausches sind, wie könnte man die Unreinheit der Welt wieder importieren? Gibt es Beispiele von Marktversagen, die besonders mit Computation verschränkt sind? Hier habe ich bereits vor ein paar Jahren im Feld algorithmisch generierter Finanzmarktzusammenbrüche, insbesondere dem Flash Crash vom Mai 2010, eine Analyse verfasst, woran angesetzt werden könnte. Während Hayeks freier Markt als selbstorganisiertes System ohne verantwortungsvolle Agenten operiert, stellt sich die Frage, wie ein dezentrales, selbstorganisierendes System mit Verantwortung und Solidarität mithilfe von Computation, das heißt Algorithmen, Protokollen und Regeln, die auch Improvisation, Diversität und Solidarität erlauben, aussehen und was müsste man beachten, damit dieser Weg sozusagen wünschenswert bleibt. Könnte man gar Kenntnisse aus dem Marktdesign anwenden? Die umständlichen Operationen, der hohe Aufwand, die Schnelligkeit und Genauigkeit, die in den 1940er Jahren für Hayek als Hürde galten, sind längst spielend überwindbar. Im Bereich der sogenannten zirkulären Ökonomie etwa werden mithilfe von Sensornetzwerken und intelligenten Systemen erprobt, wie sowohl Materialflüsse im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit erfasst und verbessert werden können, als auch der Lebenszyklus eines produzierten Artefakts besser genutzt werden kann, etwa durch Teilen, Reparieren und Recyceln. Hier stellt sich die Frage, wie das mit den solidarischen statt kompetitiven Systemen zu vergleichen wäre. Ein anderer relativ neuer Bereich ist der sogenannte Plattformkooperativismus, der von der Bezeichnung her bereits eine Alternative zum Plattformkapitalismus bietet. Diese Fortführung der weltweit erfolgreichen Form der Genossenschaft oder der Kooperative, die den Zusammenschluss von Personen für die gegenseitig wirtschaftlich-soziale Förderung durch ein gemeinschaftlich betriebenes Geschäft darstellt, ins Digitale, wie es der Medienwissenschaftler und Aktivist Trebor Scholz vorschlägt, ist die plattformbasierte Genossenschaft. Dieses Prinzip werde ich in einer weiteren Vorlesung detaillierter betrachten. Vielen Dank fürs Zuhören.